Ihr hört Philipp Buster. Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt, dem Podcast über Serien und so. Und mittlerweile ist es Tradition, eigentlich sind irgendwie immer nur drei da. Diesmal ist Erik auf einem kleinen Tete-a-Tete mit Udo Jürgens, wollte ich schon sagen, mit Udo Lindenberg. Der ist nämlich in Hamburg im Athlon. Mal müssen wir beim nächsten Mal fragen, ob er den guten alten Udo dort zufällig getroffen hat. Mit dabei, wenn Erik nicht dabei ist, ist natürlich die liebreizende Annemarie nach, ich weiß nicht, nach gefühlten wie viel Monat denn?
Ja.
Jahren? Nee, Jahren waren es nicht, Annemarie.
Ja, hallo, wieder gesund, geurlaubt und ja, stimmt, ein Stück her, ne?
Endurlaub sozusagen.
Nein, hier, vorletzte Folge bei The Sinner war ich dabei.
Vorletzte Folge.
Ich habe nur zwei Folgen verpasst.
Ja. Vollkommen in Ordnung. Dann passt das. Und ihr habt es schon gehört, der Alex ist auch dabei.
Ja, hallo.
Wir haben drei Serien.
Und der Daniel.
Ja, yay, ich freue mich, dass ich dabei bin. Ja. Yeah. Muss ja einer dabei sein. Dann, wir haben drei Serien ausgesucht, wobei es ist breit gemischt. Smilf in Anlehnung an Milf. Schauen wir mal, was das ist. Dann The Orville, hatten wir schon gesprochen, wollte eigentlich Erik mit dabei sein, beziehungsweise hätte es eigentlich gern auch besprochen. Er darf seinen Senf beim nächsten Mal nochmal dazugeben. Und The Mayor, eine Comedy, die mir quasi vor die Füße geworfen worden ist. Und Annemarie, da bin ich dankbar dafür, denn die hatte ich überhaupt nicht.
Ach, das dachte ich mir doch. Das war mir, ich habe nur den Trailer vor ein paar Wochen gesehen und wusste sofort, das ist eine Comedy für Daniel.
Wobei es Comedy bei mir momentan echt schwer haben. Das Einzige, was ich beim letzten Mal, hatte ich mit Erik kurz drüber gesprochen, über The Big Bang. Und da ist bei Netflix die achte oder neunte Staffel, ich glaube die achte Staffel. Da hatte ich nochmal drei, vier Folgen reingeguckt, aber irgendwie nach drei, vier Folgen war da auch die Luft raus. Wobei ich sehr erfreut bin, dass The Superior Donut, hatten wir beim letztes Jahr, glaube ich, besprochen, mit Katie Siegel heißt die, von ihr Becky Bundy, ne? Die sah Katie Siegel, glaube ich, ne? Finde ich immer noch sehr gut. Und The Middle, aber so richtig Comedy ist so richtig schöne, weil man sagt, ja, die muss man unbedingt gucken, ist es nicht. Wobei ich dann, wie gesagt, bei The Mayor, ich greife ein wenig vorweg, sehr positiv überrascht war und dann so gleich drei Folgen am Stück gesehen habe. Hat mir sehr gut gefallen. Aber wir können ja mal ganz vorne anfangen. Du warst eine Weile nicht dabei. Gibt es irgendwas, was du eigentlich aufgeraucht hast oder aufgeschaut hast? Wie heißt es nochmal hier? Der heiße Scheiß auf Netflix.
Stranger Things.
Ja, hast du da reingeguckt?
Nein, noch nicht.
Ich habe ja bisher die drei ersten Folgen gesehen. Es ist gut, aber weiß auch nicht. Nicht ganz so gut wie die erste Staffel.
Bitte? Ich bin quasi dran, vielleicht dieses Wochenende, aber ich war ja auch eine von denen, die schon bei der ersten Folge, ich fand es echt gut, also als es letztes Jahr gestartet ist und halt, ja, aber ich fand halt so dieser 80s Flair und Coming of Age und coole Kids und ein bisschen Mystery, das war halt, also ich hatte halt das Gefühl, nur deshalb wurde das so mega gehypt, positiv aufgenommen. Deshalb war es für mich jetzt nicht so die Mega-Serie, wie es durch die Medien und durch Social Media eben kommuniziert wurde. Deshalb war ich jetzt nicht so der Hyperfan, aber ich bin gespannt auf die zweite Staffel.
Das war ja auch meine Skepsis so ein wenig. Schafft man es, quasi diesen Hype oder dieses Flair der ersten Staffel, ich hatte ja glaube ich auch zwei, drei Anläufe gebraucht, um die dann wirklich einmal komplett durchzuschauen, dort nochmal einzufangen. Insofern haben sie es ganz gut gelöst, schaffen sie ganz gut. Die Schauspieler sind immer noch großartig und sie haben eine neue Schauspielerin, also eine neue Junior, wie heißt denn das, neue Teenage-Schauspielerin dabei, die auch sehr geil ist. Mehr verrate ich nicht, musste mal reinschauen. Ich glaube, es ist die rothaarig oder blond?
Rothaarig.
Aber die ist richtig gut. Das heißt also, du hast es auch schon reingeguckt oder zu Ende geguckt sogar schon?
Ich bin jetzt bei der achten Folge, mir geht's, also ist wirklich schön, gut zu gucken, ist eine gute Serie, ich glaube, darf man jetzt nicht so zerreißen, ne, aber mir geht's auch so ein bisschen, dass so der Hype der ersten Staffel so ein bisschen abhanden ist, aber es ist immer noch eine schöne Story und die Jungs machen einfach Spaß zuzugucken und ist schon cool, aber es werden sie jetzt dann ausschlachten, ne, das ist wieder ein Potenzial für eine nächste Staffel, ist halt nur interessant zu sehen, wie sie das machen, wenn die Jungs halt größer werden, ob die das dann irgendwie verarbeiten oder ob sie die Künstler klein halten, keine Ahnung. Aber man merkt schon, dass sie so ein bisschen auch wieder gewachsen sind, ne? Also von Staffel 1 zu Staffel 2.
Ja, mal gucken. Die habe ich auch überlegt, ja, ob die ja, wirklich doch, die, größer geworden, die kleine, also ja, die, ja. Wie heißt sie?
Und guck mal, die sind ja, das ist ja ein Jahr ja. vergangen und
ja, nein, du musst ja überlegen,
Kinder wachsen ja mega schnell.
Ja, und das lief ja vor einem Jahr, aber also die erste Staffel, ja. aber gedreht wurde es ja schon gefühlt davor nochmal ein Jahr. Also zwei, als es rauskam, waren ja schon viele, viele Monate ja. Vergangen. Also, aber das ist ja trotzdem, die Kids sind ja trotzdem noch 12, 13, 14 und weil sie eben im Vergleich der ersten Staffel jetzt, wenn man sie jetzt irgendwo bei den Emmys oder nächstes Jahr bei den Globes sieht, wie Alex gerade sagte, sieht man halt schon eine krasse Veränderung, aber die sind halt trotzdem noch junge Teenager, aber die, das ist halt ganz eklig, die werden auf vielen Seiten jetzt schon rewatch them grow und ja, junge Erwachsene und sexy und sowas, das finde ich ja immer ganz, ganz schräg und ist halt komplett falsch, die schon ja. so zu betiteln, weil es sind, eigentlich sind sie ja halt sogar noch Kinder, also.
Ich würde gerne mal wissen, was die verdienen, ob die auch schon Millionäre sind in ihren jungen Alter, ob die, oder ob die da bitte gezügelt werden. Oh, wahrscheinlich schon, ne? Die werden schon ordentlich Geld
dafür. Ja, kommt ja wahrscheinlich auch darauf an, wie die Verträge geschlossen wurden. Ja. Also ist ja auch viel bei den normalen Network-Serien, die so auf ABC, NBC laufen, die haben ja da meist 7-Jahres-Verträge bei normalen Serien. Mhm. Aber wie das jetzt bei Netflix läuft, und da ist das ja dann, das war doch bei Big Bang und so Modern Family, dass die dann immer jahresweise, wenn die in der Gruppe dann sagen, okay, wir wollen jetzt mehr, sonst machen wir nicht weiter. Mhm. Ja, aber wie das da ist.
Und wir hatten es ja schon mal bei Netflix generell, dass die da sowieso, was die Verträge angeht und was die Zahlungsmodalitäten da schon sehr rigoros sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass die da wahrscheinlich schon so eine Verlängerungsklausel drin hatten mit einer Obergrenze an Gehalt irgendwie und wahrscheinlich die auch indirekt verpflichtet haben. Was ich, weil du sagtest mit diesem, sie werden älter, wen ich letztens gesehen hatte, war halt dieser, hier sind die Elf, also die weibliche ja, ja. Hauptdarstellerin. Und die hat dann irgendwie bei irgendeiner Szene hat die so ein bisschen schon einen auf Erwachsen gemacht und gepostet und sowas. Und die ist ja, was ist die jetzt, 12, 14, 13, irgend sowas. Und das finde ich dann immer schon ein bisschen befremdlich, weißt du, wenn die dann schon anfangen, wie du schon sagtest, so ihre, naja, ich will nicht sagen Sexualität nach außen zu kehren, aber plötzlich so einen auf überreif machen und ich bin jetzt hier der, also es sei ihnen gegönnt als Schauspieler, das aber es wäre schöner, wenn sie halt noch Kind sind.
Ist ja auch
sind.
Was anderes, wenn, ja. wenn die in der Serie sich so darstellen, dann gehört das auch zu der Serie oder zu der Rolle oder wie auch immer, aber wie es halt in der Öffentlichkeit dann kommuniziert wird, wenn naja, dann,
schwierig,
ich ja. weiß nicht, People.com oder irgendwas oder Bravo oder die Bunte oder wie auch immer halt
oder,
wirklich
oder
schreiben. So, ja, oder E-Online, wenn die dann schreiben, so sexy ist 11 zu ihrem 13. Geburtstag oder so.
Also. Ja, ja. Das ist, finde ich schon, also, aber das sind auch die das, diese Nachrichten an Anführungszeichen konsumieren, aber ich habe die mal in irgendeiner Late-Night-Talk-Show gesehen, ist ja wirklich sehr, sehr sympathisch und da wurde sie halt auch als Kinderdarstellerin noch anerkannt, aber selbst da war sie halt schon so gestylt, wo du sagst, also ich glaube, ob die jetzt 5, 6, also erwachsen, volljährig ist, ein paar Jahre älter ist, das wird rein äußerlich dann auch nicht mehr ins Gewicht fallen und die werden halt schon zu, also gerade wahrscheinlich noch mehr Frauenleiter so als, weiß ja, ich nicht, Sexualobjekt dargestellt, so ich bin jetzt ja, reif, klar. ich bin jetzt die und das finde ich halt irgendwie, also ich finde es irgendwie schade und ich glaube, dass das,
also die
mal,
Jungs sind dann so die coolen Jungs so von,
genau.
von um der Ecke und so, ne, und sie ist halt, ich gucke gerade, sie ist 2004 geboren, also sie ist 13,5, ne, und ah, das ist schon, ja.
Und da darf man eigentlich noch Kind sein, ne.
Halt natürlich im Abendkleid so auf den roten Teppich ist, ja, aber was dann aus den, ja, Bildern gemacht wird, Social Media,
schon ein wenig oh ja. befremdlich. Aber das soll ja auch gar nicht Thema sein. Also wie gesagt,
genau, aber wir waren ja bei der zweiten Staffel. Also du hast 3 Folgen gesehen.
Ich habe 3 Folgen. Alex hat sie fast durch. Ne? Wie viele gibt es? 9, ne? Aber da gibt's, habt ihr gesehen, es gibt auch Beyond Stranger Things mit einem Schauspieler, der bei hier, oh, mein Namensgedächtnis ist immer noch nicht besser geworden, Community, den Dekan da gespielt hatte, den Chef da. Und da analysieren die Serie nochmal ein bisschen. Da will ich mal anschließend nochmal reinschauen. Mal gucken, ob das sich lohnt oder ob das auch nur ausgeschlachtet wird. Aber da merkt man schon, dass da das Franchise drumherum doch relativ groß ist. Komm, kommen wir mal zum ersten Serie dieses Podcastes und um einfach mal bei dem sexistisch freien Thema zu bleiben. Smilf ist die erste Comedy, wobei die Hauptdarstellerin schon dem ein oder anderen diversen anderen Comedies bekannt sein könnte. Vom Äußeren, mir kam sie jedenfalls gleich bekannt vor und Anne-Marie wird uns vielleicht mal kurz berichten, worum es denn eigentlich bei Smilf geht.
Genau, Smilf, wer den Begriff noch nicht gehört hat, ich zum Beispiel habe ihn noch nicht gehört.
Also mit S, oder? Aber ohne S,
genau,
schon.
Genau, Smilf. Also Milf, genau. Milf ist ja Mom, I'd like to fuck und Smilf ist jetzt Single Mom, wobei, ich habe nochmal nachgeguckt, man sagt auch Soccer Mom.
Was, Soccer Mom?
Also Soccer, Fußball ist ja auch so ein Begriff aus der amerikanischen weißen Mittelschicht, wenn eben die Muttis, die zu Hause sind und ihre Kinder nur in die Schule und eben zum Soccer, zum Fußball fahren.
Also aber ist das nicht eher so, dann, so dieses, auch dieses Überprotektive der Mütter, die ihre Kinder so ein bisschen so, also wie sagt man im Deutschen, so Helikoptermütter?
Helikoptereltern?
Oder Helikoptereltern? Dachte ich so. Also bleiben wir mal bei diesem Smilf, Milf, das ist schon eher schon sexistisch gemeint.
Genau.
Und das wird
also
auch in
ja,
dem hier
einfach
bedient.
Ein sexistischer Begriff, der auf das Äußere einer Mutter, die alleinstehend, wobei, nein, alleinstehend, ja, wenn man sagt Single Mom. Also wie gesagt, das eine sagt hier Single Mom, das andere sagt Soccer Mom. Die Serie heißt jedenfalls Falls Milf und für mich mal wieder ein klarer Fall von guter oder ganz okayer Serie mit einem ganz dummen Titel, wie wir es ja in der Vergangenheit schon ziemlich oft hatten. Ich sag nur Cougar Town oder auch The Good Wife ist ja auch so, ja, jetzt ist
der
idealste Name. Ja, genau. Aber Smith, so heißt die Serie, neue Showtime-Dramedy-Serie, geht eine halbe Stunde und läuft Sonntag im Doppelprogramm mit Shameless, mittlerweile in der 8. Staffel. Und jetzt mal kurz off-topic, immer noch eine sehr gute Serie, kann ich immer noch empfehlen, macht sehr viel Spaß. Genau, das beides läuft zusammen auf den Sonntagabend und passt für mich sehr gut zusammen, hat beides. Eine Shameless größere Familie, Smith ist jetzt eher eine kleinere Familie mit einer starken Frau im Mittelpunkt, die sich eben ja durch ihr Leben versucht zu schlängeln mit sehr vielen Hürden. Bei Smith ist das Bridget, die ist Mitte, Ende 20, alleinstehend und quasi alleinerziehend. Sie hat einen 2-jährigen Sohn, glaube ich, Logan.
Mhm, ja.
Es gibt den Vater noch im Leben. Er versucht auch relativ regelmäßig, zumindest in die Nacht sagen, mal beizukommen, aber wirklich verlassen auf ihn nicht. Wir erfahren auch, es wird so ein bisschen angedeutet, dass er wohl Drogen- und Alkoholvergangenheit hat, was wahrscheinlich auch einer der Gründe für die Trennung war, aber detailliert wird das noch nicht angesprochen. Ich habe die ersten 2 Folgen gesehen und da kommt das ja immer nur bruchstückhaft heraus. Sie lebt jedenfalls mit ihrem Sohn zusammen in einer winzig kleinen Wohnung, ein Zimmerapartment, die beiden, sie teilt sich auch das Bett mit ihrem Sohn und versucht eben, und das ist die Prämisse der Serie eigentlich, ihr Leben als Mitte, Ende 20erin ohne wirklichen Job. Also sie ist Nachhilfelehrerin bei einer gut situierten Familie, die 2 Kinder hat. Da ist sie so ein bisschen Nachhilfelehrerin und ja, Haushälterin nicht, aber so ein bisschen Gefühl auch Life-Coach von der Mutter der Familie, gespielt von der fantastischen Connie Britton. Aber da verdient sie jetzt auch nicht das Geld ihres Lebens. Also sie kommt durch, aber sie fühlt sich zu höheren Berufen oder versucht eben auch mehr zu erreichen. Sie würde gerne Schauspielerin sein und ich glaube, in der 2. Folge ist das, wenn sie auch zu einem Casting, das Casting, ich glaube, das war für ein Werbespot, den bekommt sie dann auch, aber das ja, sie will natürlich vielleicht im Film oder im Fernsehen spielen, aber das ist eben auch nicht so einfach, wenn du dich noch mit einem anderen Job eigentlich täglich, weiß nicht, wie viele Stunden sie da arbeitet, aber ist eigentlich auch täglich hat sie da zu tun, sie hat noch den kleinen Jungen, den sie dann immer auch nur so zwischenzeitlich ablagern kann bei ihrer Mutter, gespielt übrigens von Rosie O'Donnell, also auch ein bekanntes Filmgesicht mal wieder im Fernsehen, ich habe sie lange nicht gesehen, zu der sie auch ein ambivalentes Verhältnis hat. Die lebt anscheinend mit einem neuen Mann zusammen. Wir erfahren kurz so nebenbei eigentlich, dass Bridget, also unsere Hauptdarstellerin, von ihrem eigentlichen Vater sexuell missbraucht wurde. Also da liegt auch noch sehr, sehr viel in der Vergangenheit begraben, was wahrscheinlich noch zum Thema wird oder zumindest in irgendeiner Weise auch gearbeitet wird. Das ist eigentlich die Prämisse. Also wir sind bei ihrem Leben live dabei. Wir steigen jetzt nicht irgendwo in eine Handlung rein. Also der Plot der ersten Folge ist eigentlich nur, dass sie ein bisschen sich Gedanken macht. Sie hatte seit der Geburt ihres Kindes keinen Sex mehr und hat irgendwelche Horrorgeschichten gehört oder gelesen oder mal aufgeschnappt, dass sich ihre Vagina seit der Geburt oder dass das wohl üblich sein kann. Und weil der Junge so einen großen Kopf hatte, macht sie sich so ein bisschen Gedanken, dass ihre Vagina jetzt viel zu groß ist, dass sie ausgeweitet ist, aber kann das halt selber nicht wirklich nachdenken und versucht da irgendwie an schnellen Sex zu kommen und da entwickelt sich auch eine sehr abstruse Bettgeschichte mit einem alten Bekannten von ihr, was dann auch sehr unangenehm für den Zuschauer endet und schon die erste Folge hat mich total an Atlanta erinnert, die auch die Dramedy, die von Donald Glover ist, von ihm als Schauspieler und geschrieben und Serienschöpfer. Und das hat für mich so ein bisschen das gleiche Flair. Also wir werden nicht, das irgendwie, was ja in vielen Serien so ist, entweder bam, es gibt einen neuen Hauptcharakter, der uns quasi mitnimmt, dem alles erklärt wird oder irgendeine neue Geschichte entspinnt sich, sondern wir sind mitten in ihrem Leben und wir steigen einfach irgendwo ein und werden einfach mitgenommen. Wir leben ihr Leben und erinnert mich eben an Atlanta, auch so ein bisschen Master of None. Und es gefällt mir echt gut. Ich finde sie so stark als Hauptdarstellerin eben zwischen ihrem eigenen Leben, wie sie sich entwickelt. Okay, was willst du mit 20, mit 30 erreichen? Wo sind deine Ziele? Was machst du plötzlich, wenn du nicht viel Geld hast? Wie kommst du damit klar? Dann hast du ein Kind, wo wir noch nicht wirklich erfahren haben, war das gewollt? War diese Beziehung mal ganz innig und war das ein geplantes Kind oder ist es einfach so passiert und sie muss jetzt damit klarkommen? Wie erziehst du ein Kind? Die schwierige Beziehung zu ihrer Mutter, was sind da die Hintergründe? Wie sehr ist sie an sie gebunden oder da ist ja irgendeine Verbindung, dass sie das Kind auch immer wieder dorthin bringt. Finde ich alles ganz spannende Themen. Ich finde die Hauptdarstellerin, wie gesagt, super klasse. Es wird auch so ein bisschen angedeutet, es gibt mehrere Szenen, wo sie eben ganz plötzlich sehr viel Süßkram auf einmal in sich reinstoppt. Habe ich auch so gedacht, oh, kommt da jetzt noch irgendwas mit einer Essstörung? Also viele Themen, aber auch sehr viel Witz mit dabei, sehr viel Ironie, sehr viel Sarkasmus. Hat mich super unterhalten. Hat mich jetzt nach 2 Folgen noch nicht, dass ich sage, bam, das ist jetzt die neue Megaserie, das war es jetzt auch noch nicht. Aber ich glaube, da kann sich echt was ganz Tolles entwickeln. Für die erste Staffel sind jetzt 8 Folgen geplant und ab 24.11., also jetzt ganz bald, läuft das Ganze auch in Deutschland bei Sky Atlantic und ich kann das eigentlich nur empfehlen. Ich finde Frankie Shaw, genau, die Hauptdarstellerin, wie gesagt, ist echt, ich nehme ihr das voll und ganz ab und ich finde es super, die dargestellte Beziehung zu ihrem Kind eben, also das nehme ich dir auch hundertprozentig ab. Also es gibt ja manchmal so Sachen, wo so eine Beziehung, wo du echt siehst, okay, das ist mitgespielt, da die Person kommt mit dem Kind oder das Kind, ist es wirklich an die erwachsene Person, das funktioniert nicht, aber hier, das ist halt wirklich, als wären die beiden Mutter und Sohn und es hat mir echt gut gefallen. Also bis auf den unsäglichen Namen der Serie, echt was Schönes mal wieder, eine schöne, ja, kann man das sagen, eine schöne Dramedy, eine sehr unterhaltsame Dramedy, von der ich noch sehr viel mehr sehen will. Ich hoffe, die entwickelt sich auch noch so gut wie beispielsweise Atlanta. Tja, und ihr so?
Ich hab's nirgendwo gelesen, aber ich habe halt gesehen, dass Frankie Shaw diese Serie quasi mitentwickelt hat. Die basiert auf irgendeinem Kurzfilm, den sie mal irgendwann vor Jahren gemacht hat.
Ja, auch von ihr, genau. Ja.
Genau.
Ja.
Und deswegen hat sie dieses, sag mal, dieses Format so wahrscheinlich entwickelt. Und ich denke einfach mal, da sind vermutlich auch mal viele persönliche Einflüsse, was ja dafür sprechen würde. Also diese Auditions und diese Vorstellungsgespräche, die sie so hat und diese Richtung, die das geht. Vielleicht ist da auch so ein bisschen autobiografisch drin. Ich muss sagen, mir hat es auch sehr gut gefallen. Ich fand es jetzt noch nicht die beste Serie dieses Podcasts, so wie immer sei vorweg gesagt. Werde auf alle Fälle nochmal reinschauen, was zum großen Teil, wie gesagt, an Frankie Shaw liegt, an Corny Britton, an dem ganzen Cast, der so drumherum ist. Den mag ich sehr. Wo ich vielleicht ein bisschen schlucken, also ich bin jetzt nicht prüde oder irgendwie, aber was einen so als Betrachter dieser Serie, was man, sagen wir mal, in dem Fall nicht so erwartet. Hätte ich gleich mehr das als Drama gesehen, wäre es vielleicht leichter gewesen. Ich bin da eher so rangegangen, es ist schon eher Comedy als Drama, die Mischung ist irgendwo dazwischen, aber es ist sexuell sehr freizügig irgendwie für meinen Bedarf, unnützerweise. Also es sind bestimmte Sachen drin, die nicht unbedingt hätten reingemusst, die vielleicht wieder in der Mentalität der Amerikaner so verwurzelt ist, um da einen gewissen Anreiz zu schaffen, dass ich diese Serie schaue. Als europäisch geprägter Zuschauer hätte man darauf verzichten können und die wäre wahrscheinlich noch reizvoller gewesen, gerade weil sie nicht so mit diesen Attributen da irgendwie spielt. Das mit diesem Sex und der ausgedehnten Vagina fand ich irgendwie lustig. Auch die Auflösung nachher, wo er dann nochmal anruft oder nochmal sagt, gesagt, übrigens, die fühlt sich ganz normal und sie dann auch so ganz erleichtert war, was ich ein bisschen seltsam fand, aber was auch wieder dafür spricht, dass es halt authentisch ist, ne? Sie hat halt so ein, ich sag mal so ein Zimmer-Apartment, das Sohn, wie gesagt, schläft
genau,
im Bett.
Genau, authentisch ist auch echt ein gutes Wort. Also die, ja, man sieht ja auch dann sie, also sie zieht sich ja dann zu irgendeinem Zeitpunkt aus, man sieht sich gerade. Also wie gesagt, sehr sexuell, aber das ist halt nicht, sie wird dann nicht so super geil sexy dargestellt und gefühlt sind überall Sterne und es glitzert, sondern das ist halt, wie sich, ja, wie eine Frau manchmal aussieht, ja, ja, wenn sie eine Jogginghose anhat und ihr T-Shirt aussieht. Also das fand ich halt sehr authentisch, das ist genau das richtige Wort für die Serie.
Naja, das ist genau das. Also es ist dieses, du hast, also du, ja gut, können Sie beim Namen nennen, du siehst sie oben ohne in der Badewanne, als sie mit ihrem Sohn spielt. Okay.
Ach genau,
ist,
ja.
Ist authentisch. Sie guckt irgendwelche Pornos, glaube ich, und befriedigt sich dann irgendwie am
Nein,
Rechner.
Nein, sie guckt keine Pornos, die schaut sich das Bild von der neuen Freundin ihres Ex-Freundes
oder
an.
Oder so rum, genau, und befriedigt sich da. Ist auch noch nachvollziehbar.
Naja.
Naja, ich meine, komm, alles nachvollziehbar. Wo ich ein bisschen als Vater Bedenken hätte, wüsste ich nicht, wenn ich jetzt alleinerziehender Vater wäre, ein Zimmer-Apartment hätte, mein Sohn oder meine Tochter im Bett mitschläft und ich dann mein Liebhaber mit aufs Bett schleife und davon ausgehe, dass mein Kind einfach weiterschläft, weiß ich nicht. Kommt drauf an, wie, also als Mann noch eher wahrscheinlich, wie notgeil man ist, in Anführungszeichen. Aber da wird es schon langsam kritisch in gewisser Weise. Aber das sind alles Punkte, die der Serie jetzt nicht negativ angelastet werden, die vielleicht bis zu einem gewissen Grad authentisch sind und vielleicht auch Reibungspunkte im Hinblick auf die Serie erzeugen sollen. Ansonsten fand ich auch schön, jetzt mal von dem Sexist oder von dem Sexualaspekt weggenommen, wo sie diesen Hunger auf irgendwelche Snacks hatte und dann quasi ihren Sohn alleine schlafen ließ und quasi schnell zum Supermarkt gerannt ist, wo sie dann auch diesen Typen findet, den sie nachher quasi einlädt und niemand hatte, der kurz auf ihn aufpasst, ne? Und dann schnell dahin rennt und dann aber nicht genügend Geld hat oder die Karte irgendwie declined, also wie heißt denn das, zurückgewiesen wird und er dann quasi bezahlt und dann sie schnell wieder zurückrennt und alles, wie gesagt, authentisch, nachvollziehbar, mit einem gewissen Hang hier und da zur Übertreibung, aber trotzdem wirklich mit diesem Cast, mit der Art und Weise des Settings und wie du schon sagtest, ne, das ist halt kein romantisches Date, so wie sich ja blütenweiße Bettlaken, Rose Petals, also Rosenblüten da und Sekt und Dollar. Da liegen halt irgendwo die abgetragenen Sachen rum und alles ist so ein bisschen Müllhalde, will ich nicht sagen, aber alles so ein bisschen, da wird halt gelebt mit Kind, ne? Und genauso sieht es dort aus, ne? Und da wird nichts geschönt und irgendwie wird das halt dort reingepackt, das Setting. Insofern der authentische Anstrich 100% und deswegen, ich gucke auf alle Fälle noch weiter, wenn du sagst, in 8 Folgen, da kann man dann locker durchgucken, da ist man dann, was war's, 30 Minuten so, 4 Stunden durch, passt alles, also es ist wirklich eine sehr und angenehme Serie irgendwie mit, für Erik wird es wahrscheinlich hier und da ein bisschen Fremdschämen sein, keine Ahnung, was ich gerne wissen wollte noch, ist, wie die Serie sich weiterentwickelt. Ist schon das gleiche Strickmuster oder hast du irgendwie das Gefühl, es wird auf dem ein oder anderen Aspekt weiter rumgeritten?
Ja,
oder
also
noch
es wird
stärker?
Die Familie, bei der sie Nachhilfe gibt, wo eben Connie Britton die Mutter spielt, die wird in der zweiten Folge rückt näher in den Fokus. Ja, vor allem Connie Britton und einer ihrer Söhne nehmen sehr viel Zeit der Folge in Anspruch und würde Erik wahrscheinlich, wenn ich jetzt dem Ganzen hier folglich würde er dann auch Fremdschämen sagen, aber ich finde es passt super zu der Rolle und ich hatte auch einen Trailer für hier, das passiert in dieser Staffel und denn die Serie geht ja damit los, dass sie Basketball spielt, das nimmt wohl noch ein bisschen Platz ein, also dass sie da wohl in ein Team kommt oder so, also das habe ich jetzt nur aus dem Trailer gesehen, finde ich ganz toll, wenn da irgendwie, ich hatte da gleich so ein bisschen dieses Gefühl von Glow, der Netflix-Serie von den Wrestlerin, aber das, wie gesagt, das habe schon im Trailer gesehen, aber zweite Folge ist, wie gesagt, schon wieder ein bisschen anders. Das eben.
Wobei der Einstieg ja genauso ist, glaube ich, gefühlt ist das was man nur so schreiben kann oder nur so in Szene setzen kann, wenn man es erlebt hat. Weil, ne, du hast halt dieses Mann spielt gegen Frau, Basketball und beide kommen sich halt irgendwie so
ja,
ein bisschen
beide werden
näher.
Scharf aufeinander
ja.
Und dann kommt raus, dass sie einen kleinen Sohn hat und der Mann
und der Mann macht einen Rückzieher.
Genau.
Ja. Fand ich gut, authentisch. Alex.
Furchtbar diese Männer.
Ja, die Basketballspiel meinst du jetzt?
Kleinen Larry fand ich gut. Larry ist ein cooler Name für mich. Kannst du nochmal Inspiration vielleicht holen?
Wird übrigens von einem Mädchen-Zwillingpaar gespielt.
Das ist ein Mädchen?
Ja.
Ja. Na gut, Martin, nur schlafen sehen oder irgendwie weinen.
Du warst drin, aber ich hätte auch ja jetzt. Gute Frage. Gute Frage,
Anna
nächste Frage.
Und Alexandra.
Larry Bird.
Wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich fand es auch ganz sympathisch. Also ich war nicht so prüde wie du. Also ich hab da kein Problem gehabt mit den ganzen Szenen. Aber ich fand es auch ein bisschen aus eigener Erfahrung gesprochen. Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass man so viel Krach machen kann und Schlipstüten rascheln und Licht auf Pfälzer Stufe und mit seinem Ex da diskutieren und dann pennt dann ein Kind daneben. Das geht bei uns zum Beispiel nicht. Kann ich nicht so bestätigen. Aber nur so nebenher. Aber ganz, ja, ganz angenehme Serie, also fühlt sich da ganz wohl mit, die ist sehr, sehr sympathisch, die junge Dame, sieht doch gut aus, muss man wirklich abtreten oder zusagen. Nette Sache ist jetzt nichts, wo ich jetzt weiter gucken werde, weil es auch nicht mein Metier ist, aber ich kann da eigentlich auch nichts Schlechtes drüber sagen. Ganz wirklich nette Serie, auch lustig zum Teil, manchmal ein bisschen vielleicht zu arg oder unrealistisch bei manchen Sachen. Die Mutter fand ich auch ganz witzig, so die Diskussion mit ihrer Mutter da in dem Haus, wo sie da immer aufpassen muss, dass sie nichts Falsches sagt. Witzige Sache, ja, kann ich nichts Schlechtes sagen, aber ich gucke es nicht weiter, weil es auch nicht so mein Ding ist.
Gut, wie viele Folgen hast du jetzt gesehen, Annemarie?
Zwei.
Zwei nur, okay.
Kommt ja auch nur wöchentlich, also.
Dann kann man noch ein bisschen weiterschauen. Aber trotzdem, also wie gesagt, er war auch eine der Serien, die ich überhaupt nicht auf dem Radar hatte. Ich habe momentan auch relativ wenig Serien auf dem Radar. Und ja, insofern unbedingt mal reingucken. Also wie gesagt, glaube ich eher gegen Drama als wirklich Comedy, aber auch nicht zu schwer und ja,
genau,
so runterziehen, genau, sondern schon mit der gewissen Leichtigkeit einer Comedy und deswegen Dramedy, deswegen gibt es dieses Zwischenformat.
Und funktioniert wirklich sehr gut im Doppelpack im Zusammenhang mit Shameless, also das könnte locker im gleichen Universum spielen. Könnte die Cousine der Gallagher sein.
So. So ein Spin-off quasi.
Genau.
Na gut, dann kommen wir erstmal so quasi zum Interlude. Also Annemarie hat ein paar News, was sich so ereignet hat und Alex hat auch was zu Ende geguckt, was auf Netflix lief.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das vom Alex sich auf meinen Eintrag...
Ja, ja. Glaube ich, ja. Gleiche Zeile, ja.
Genau. Und zwar, wir haben ja vor einigen Wochen die amerikanische Serie The Sinner besprochen mit Jessica Biel in der Hauptrolle und Bill Pullman als Polizist. Mochten wir ja damals eigentlich alle ganz gut und jetzt seit Anfang November gibt auch die ganze erste Staffel, beziehungsweise war ja nur eine Miniserie, soweit ich weiß, geht das nicht weiter. Gibt das Ganze auch in Deutschland verfügbar auf Netflix und ja, einfach eine schöne jetzt Herbstempfehlung würde ich mal aussprechen, weil das echt ein, das, da sind wir jetzt wirklich im Drama-Thriller-Bereich, das ist keine einfache Dramedy mehr, das ist wirklich hartes Drama, geht teilweise ganz schön ins Mark.
Psychodrama und, wahrscheinlich eher.
Ja, oder? Genau. Und hat mich echt gut unterhalten, also Jessica Biel hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen, war eine gute Story mit vielen Wendungen, geht viel in die Psyche unserer Hauptdarstellerin zurück und ein energischer Polizist, von dem man das eigentlich nicht erwartet, dass er da so hart dran bleibt an der Story, um die Wahrheit zu erfahren, gab 8 Folgen.
Ich glaube 10, oder? War das nicht 10?
Anyway. Anyway, jedenfalls, ich mochte es sehr und Alex, du auch.
Ja, also der Weg dahin zum Ziel war sehr, sehr spannend, auf jeden Fall. Die Auflösung an sich fand ich dann so ein bisschen, naja, simpel. Wir haben uns ein bisschen mehr erhofft. Das heißt mehr erhofft, aber es war dann in Anführungsstrichen dann doch nur von da. Achso, ich muss vielleicht piepsen, keine Ahnung.
Ja, ich habe sie noch nicht gesehen,
ja,
ich wollte nur sehen.
Naja, es gibt ja ein paar Tote und dann...
Ja, okay.
Ich piep es trotzdem raus für diejenigen, ihr braucht euch keine Gedanken zu machen.
Auf jeden Fall fand ich dann die Aufführung so ein bisschen, ja, aber der Weg dahin war sehr, sehr schön, sehr, sehr spannend, sehr gut gespielt, auch so von dem Ehemann und von dem Bill Pullman, der hat mir da auch sehr gut gefallen, obwohl man dann diese Nebenhandlung da mit seinem masochistischen Verhalten da, hat mich auch nicht so interessiert, das hat ein bisschen
das
fehl am
halt
Platz.
Das dient halt
keine Ahnung, was das jetzt sollte. Ja, aber das hätte es nicht gebraucht, aber auf jeden Fall gute Serie. Weiß nicht, ob sie dann eine zweite Staffel irgendwie hinkriegen, weil ich weiß nicht, was sie da jetzt machen sollten, ob der dann nochmal ermitteln muss oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, Daumen hoch, kann man sehr schön sich angucken.
Ja. Waren auch nur 8 Folgen.
Ja,
basiert ja auf einem Buch, Daniel, du
Ja, ja, auf einer deutschen. Ich habe das Buch auch zu Hause liegen und ich werde es auch lesen, die Sünderin. Deswegen wollte ich das Buch erst lesen und dann die Serie schauen. Aber da jetzt, Alex mir das Ende quasi versaut hat. Nee, Quatsch. Bin mal gespannt. Also ich finde ja auch diese Umsetzung, ne, von, also dieses Überschwappen über den großen Teich von einer deutschen, für mich mehr oder weniger unbekannten Autorin, ne, zum Hollywood-Reifen-Format ist schon insofern beachtenswert.
Ja. Genau, also The Sinner auf Netflix, 8 Folgen, Empfehlung von uns allen. Dann habe ich noch was, vor allem für euch beide, glaube ich. Ihr seid ja große Pasewka-Fans, da haben wir vor einem Jahr oder so berichtet, dass
dich gerade fragen, habe ich irgendeine Staffel zwischendurch verpasst oder hat das wirklich letztlich so lange gedauert, bis es live geht?
Ja, also oder ich glaube, wir haben Anfang diesen Jahres gesagt, dass Amazon Pasewka übernimmt oder
was sie aufgekauft hat.
Ja, oder erstmal gesagt, dass Sat.1 das nicht mehr machen wird. Und ja, heute kam oder gestern wurde berichtet, dass ab 26. Januar neue 10 Folgen kommen.
Cool, aber da bin ich da echt gespannt. Also das würde ich mir auf alle Fälle mal angucken, weil, wie gesagt, früher lief das ja bei Sat.1, gut, Sat.1, naja, dieser ganze Klumpenblumerat, der da hinten dran hängt. Insofern bin ich echt gespannt, inwiefern jetzt da eine gewisse andere Freiheit ist oder ob das wirklich das 1:1, das gleiche Format von Pasewka, das wir eben von Sat.1 kennen, da ja, bin ich sehr gespannt und werde es auf alle Fälle weiterschauen, weil ich mag ihn einfach, der spielt einfach sich selbst und das ist irgendwie witzig und es gibt halt bestimmte Personen, denen man das abnimmt und das ist eine davon, mag es oder man mag es nicht. Und in dem Fall mag ich es. Alex, bei dir, wie war es bei dir, Pasewka?
Ja, ich weiß, kein Riesenfan, habe nicht das immer weggeguckt, aber lustiger Typ auf jeden Fall.
Ja. Ja.
Punkt. Ende.
Ja, ich habe euch auch gerade nochmal den Trailer in den Chat gesendet. Daniel, kannst du ja dann auf der Seite verlinken für die neue Staffel.
Natürlich, werde ich machen.
For your information. Und dann habe ich noch was zu Dark, der ersten deutschen Netflix-Serie, die eigentlich erst am 1. Dezember veröffentlicht wird und natürlich bei uns in der nächsten Folge dann besprochen wird, wie ich es schon bei uns in den Aufnahmeplan eingetragen habe. Aber ich hatte das große Vergnügen, gestern am 20.11. bei der Europapremiere in Berlin im Zoopalast zufällig dabei zu sein und habe die ersten 3 Folgen gesehen und will jetzt nicht ins Detail gehen.
Wir besprechen sie doch nicht, oder was?
Ja, stimmt. Muss jetzt nicht mehr sein. Hab's mir anders überlegt. Nein, also die Serie ist auf jeden Fall eine Besprechung wert, ist auf jeden Fall auch ein Blick wert. Die Trailer haben ja auch nicht so viel verraten. Es geht nur um eine Kleinstadt, in der Kinder verschwinden, ne? Und ganz mysteriös da gesagt wird, es geht nicht darum, warum, es geht darum, wann. Und da kommt dann irgendwie, es ist wirklich aus den Trailern, ich spoiler jetzt nicht, dass wohl in verschiedenen Jahrzehnten die Kinder auf gleiche Art und Weise verschwinden. Und das muss jetzt irgendwie aufgelöst werden. Ja, und darum geht es eigentlich auch. Also ich habe jetzt die ersten 3 Folgen gesehen. Das ist auch Inhalt. Wir lernen sehr, sehr viele Familien kennen. Und das war für mich schon mal ein kritischer Punkt, weil eben sehr, sehr viele Charaktere eingeführt werden. Ich bin gespannt, wie es euch dann geht. Erste spontane Wertung wäre jetzt von mir 6/10. Also ich bin nicht mega geflasht, aber es ist auch kein totaler Reinfall. Ja, ihr könnt schon mal gespannt sein. Ja, am 1. Dezember dann die erste Staffel.
Hatten die gesagt, wird das alles am Stück quasi online gestellt oder so nach und nach pro Woche?
Ja, natürlich, das ist Netflix, Daniel. Natürlich.
Nicht alles, was bei Netflix ist, ja immer sofort alles komplett verfügbar. Da ist manchmal ja.
Nein, naja, so was nicht komplett verfügbar ist, sind Sachen, die parallel in den USA laufen, wie Riverdale oder Designated Survivor. Aber Sachen, die entweder schon komplett abgedreht sind oder die exklusiv für Netflix hergestellt werden, die sind immer sofort wie die ganzen Daredevil, Jessica Jones, Defender, sowas alles komplett sofort verfügbar, Master of None. Und so auch jetzt Dark, die erste deutsche Netflix-Serie. Ich bin auf eure Meinung echt gespannt, was ihr sagt. Sind ja 10 Folgen, glaube ich, 40 Minuten, also ging zum Glück auch nicht ganz so lange. Mein Problem war auch so ein bisschen, es spielen keine bekannten Darsteller mit, was mich ja bei einer deutschen Serie echt verwundert hat, dass die da nicht, also ich bin froh, dass nicht so Schweighöfer, Schweiger dabei sind, aber es ist ja durchaus auch echt tolle, gerade tolle Frauen, sowohl in ihren 20ern, 30ern als auch in den 50ern, also da sagt mir niemand was. Aber da schon mal ein bisschen Foreshadowing und in der nächsten Folge werden wir das Ganze dann besprechen.
Mal eine ganz wichtige Frage, andersrum, ohne jetzt das zu bewerten im Sinne von Qualität. Merkt man der Serie an, dass es eine deutsche Produktion ist?
Also ich fand schon, ja.
Okay, mehr will ich gar nicht wissen. Alles andere schauen wir später
an. Wobei es durchaus Sachen gibt, wo ich dachte, okay, das ist sehr amerikanisch. Aber ja, manche Sachen sind, also habe ich auch dann so während der Vorführung gesagt, das ist so typisch deutsch. Aber muss ja, also komplett wertfrei.
Okay. Na gut. Dark ab 1.12. auf Netflix. Alle Serien einmal komplett verfügbar. Alle Folgen einmal komplett verfügbar. So, dann kommen wir zum nächsten großen Highlight dieses Podcastes, das wir eigentlich letztens mal, glaube ich, irgendwann im Doppelpack machen wollten, mit der anderen Star Trek-Verfilmung, die wir letztens erst besprochen haben. Wobei das keine Star Trek-Verfilmung ist, sondern mehr eine Comedy oder ein Spin-off. Ich weiß gar nicht. The Orville. Wird uns Alex mal kurz vorstellen, worum es denn bei The Orville, habe ich einmal Orville schon gesagt, The Orville eigentlich geht.
Ja, gerne. The Orville, genau. Also hier haben wir eine Science-Fiction-Serie, die ja klassisch natürlich in der Zukunft spielt, im Jahre 2400 irgendetwas. Und wir lernen einen jungen Mann kennen, der... der hat zur klassischen Raumakademie gelandet und ist, wie sagen wir denn, Raumfahrer, keine Ahnung, Astronaut, Captain von, Captain ist er gerade nicht, wenn wir ihn kennenlernen, aber er ist Sternensoldat, keine Ahnung, wie die Leute benennen sich. Auf jeden Fall lernen wir ihn kennen, oder eine relativ witzige erste Szene, wo er halt angeflogen kommt zu seiner Wohnung, auch alles ganz futuristisch, landet da auf dem Balkon und ist dann direkt in seiner Wohnung aus dem Raumkleider und erwischt seine Frau im Bett mit einem komplett blauen Alien in flagranti und trennt sich dann direkt daraufhin von ihr, weil ja klar, ne, betrogen und direkt weg, straight. Und dann machen wir direkt einen Zeitsprung ein Jahr später und wir sehen ihn, wie er von seinem Admiral, von seinem Chef, keine Ahnung, ein Kommando für ein neues Raumschiff erhält. Wie gesagt, die Orville nennt sich das Raumschiff. Und da bekommt er halt den Captain angeboten. Nimmt er natürlich sehr gerne an, weil er lange daraufhin gearbeitet hat. Ist zwar nur ein, ich sag mal so, Mittelklasse-Raumschiff. Keine Enterprise von damals, sag ich mal, sondern eher so ein Mittelraumschiff. Aber er ist ganz happy darüber, jetzt endlich ein Captain zu sein. Und es ist ganz Feuer und Flamme. Holt direkt seinen Buddy dazu als ersten Offizier oder sowas. Ein guter Freund von ihm holt das direkt mit an Bord. Und dann sehen wir ihn halt, wie er so guter Dinge dann auf sein neues Raumschiff geht und die Crew sich vorstellt und die ganzen verschiedenen Charaktere halt so ein bisschen kennenlernen. Also da ist halt ja klassisch so ein Android dabei, so ein Computer-Roboter, sag ich mal, der dann irgendwo da mit rumsitzt und alles macht. Und dann ist so ein auch zwei, drei fremde Spezien dabei, so ein bisschen wie Spock, sag mal, damals bei Enterprise, und so ein Schlaubi-Schlumpf, der alles weiß, der alles kann, der keine Ausbildung in dieser Sternenflotte, sag ich mal, machen musste, der schon relativ schlau ist, dann so ein Kampf-Alien, wie so ein Klingone von damals. Also ich muss immer so ein bisschen die Verkleider ranziehen, um das zu erklären. Ja, und dann halt so ein cooler Afroamerikaner, der dann vorne das Raumschiff halt steuert und dann halt, ja, ganz witzig dann irgendwie gesagt hat, ja, aber er macht das nur, wenn er halt irgendwie seinen Soda-Becher da immer mit auf der Brücke haben darf und dann nebenher was trinken kann. Wird ihm natürlich gewährt, die kleine Sache. Ja, so eine ganz witzige Crew eigentlich mit so verschiedenen Charakteren und die lernen sich dann kennen und dann sieht man ihn halt auf der Brücke von seinem neuen Raumschiff und dann geht es so ein bisschen gemächlich los und was aber noch fehlt, ist halt sein erster Kommandant oder sein Stellvertreter, sag ich mal, auf der Brücke, der erste Offizier. Und wie es nicht anders sein soll, kommt's, wie es kommt, und seine Ex-Frau bekommt halt diesen Job und wird ihm halt unterstellt als erster als erster Offizier. Ne? Und da erstmal ist er da natürlich ganz, ganz überrascht und vor den Kopf gestoßen und sagt, hey, will er nicht, macht er nicht, geht er nicht. Muss sich dann aber irgendwie doch seinem Schicksal ergeben und das halt irgendwie annehmen und ist natürlich dann schon vorprogrammiert, dass es da natürlich zu Spannungen und Streit, sehr hohes Streitpotenzial gibt, ne, verständlicherweise. Gut, jetzt haben wir halt diese Crew fertiggestellt, ein wunderschönes, glänzendes Raumschiff haben sie natürlich da bekommen und machen sich dann in der ersten Folge auf den Weg zur ersten Mission, sollen dann eigentlich relativ easy so ein paar Vorräte und einfach Vorräte und Sachen halt auf so einen Stern bringen, zu so einer Forschungsstation. Ja, und dann fliegen sie da halt hin, alles cool, alles sauber und dann ist da unten halt auf dem Planeten halt so ein erster Konflikt, der hat dann irgendwie so eine Zeitreise, in die Zukunft Zeitreise, Apparatur gebaut und die wollen dann irgendwie ganz böse andere Aliens klauen und naja, und dann gibt es so ein bisschen Konflikte hin und her. Das ist dann im Prinzip so das Setting der ersten Folge. Schönes neues Raumschiff, tolle Crew mit tollen Charakteren auf der ersten Mission. So, so viel zum Grundsetting der Serie. Steige ich mal direkt ein in meine Bewertung. Im Prinzip, wie man schon gehört hat, muss man sich ja am Klassenprimus so ein bisschen langhangeln. Enterprise, Star Trek, was natürlich immer schwer ist, da entgegen anzukommen, ist so ein bisschen mein Empfinden, weil die haben ja schon das Genre geprägt und die sind einfach der Platzhirsch in dieser Kategorie, wo ich dann schwer finde, für mich persönlich schwer finde, etwas anderes zu akzeptieren. Und da geht es mir halt hier auch so. Ne? Also ich war mir am Anfang gar nicht sicher, was das eigentlich so richtig sein soll, ob das jetzt ein Comedy sein soll, so ein bisschen eine Veralberung von Star Trek, aber ich glaube, das soll es gar nicht sein, das soll schon ernst genommen werden. Dann sind aber doch hier und da mal so ein paar Lacher drin, was das Ganze auflockert, das sehe ich vollkommen ein, das ist auch in Ordnung. Aber alles in allem finde ich es persönlich einfach zu flach, weil es ist so dieses klassische Strickmuster aller Raumschiff Enterprise. Es ist halt eine Crew mit, wie schon gesagt, den verschiedenen Persönlichkeiten oder verschiedenen Charakteren. Die haben alle irgendwas Besonderes an sich. Dann halt auch dieser Konflikt zwischen den Ex-Eheleuten finde ich eher unpassend. Und dann halt dieses klassische, ich fliege auf eine Mission und dann passiert da irgendwas und man muss irgendwas wieder zurechtrücken und dann ist wieder gut. Also das finde ich so ein bisschen schwierig. Mich hat es nicht so richtig abgeholt, weil es jetzt auch nichts Neues ist. Ne? Es hat alles so ein bisschen, ist schwierig, ist wahrscheinlich auch super schwierig, aber es hat alles so einen Touch von Star Trek. Und das macht es dann irgendwann wieder für mich uninteressant, weil das doch das Original war und dann gucke ich mir das Original an. Wir hatten ja im letzten Podcast die neue Star Trek Serie besprochen und da finde ich persönlich das viel, viel besser und viel, viel spannender, weil es auch in dieser Star Trek Familie ist. Aber ich weiß auch, dass der Daniel zum Beispiel der andere Meinung ist und ja, kannst du es ja mal aus deiner Sicht berichten.
In der Tat war ich ja von dieser Serie am Anfang ein wenig, naja, abgeschreckt will ich nicht sagen, aber ich sag mal, ich bin jetzt nicht der, ich guck das gerne mal, aber ich dachte mir schon, oh nein, schon wieder so ein Star Trek Verschnitt und Erik hatte das am uns quasi so angeteasert, es ist so ein wenig Galaxy Quest mit Tim Allen mäßig, also so ein bisschen nicht ganz ernst genommen und unter dieser Prämisse muss man das schauen und um vielleicht das Fazit vorwegzunehmen im Verhältnis zu Star Trek Discovery, mochte ich The Orwell sogar noch mehr, weil es eben diese gelungene Mischung aus Comedy nicht ganz ernst zu nehmen und für mich vom Anstrich her so dieser guten alten Star Trek, Voyager, die Serie, ja, mit Jean-Luc Picard, so dieser Anstrich, der kommt dort ganz rüber, so ein bisschen überspitzt, nicht ganz ernst zu nehmen, immer so ein bisschen humoristisch angehaucht und das muss ich sagen, hat mir am Ende dann wirklich sehr, sehr gut gefallen. Deswegen werde ich hier wahrscheinlich auch noch ein bisschen weiter gucken. Sind, glaube ich, die erste Staffel sind auch nur 10 Episoden, was mir immer entgegenkommt, muss man nicht so viel gucken. Es ist auch für eine zweite verlängert worden und hinzu kommt, dass der Cast insgesamt so rund um Seth MacFarlane wirklich hervorragend gelungen ist. Und du hast schon gesagt, also wirklich jedes einzelne Element ist quasi herausgepickt worden und an diese Klassiker, diese Vorbilder, also hier erster Offizier, der Kommandant, dann hier der Verteidigungsminister, wie man die ganzen nennen soll, und dann der Doktor und sowas. Das ist alles an diesem gleichen Strickmuster angelehnt, aber wie gesagt, am Ende halt mit so einem humoristischen, nicht ganz ernst gemeinten Unterton und trotzdem aber so in dem Setting vielleicht nicht so hochkarätig produziert, wie jetzt die neue Star Trek Discovery Reihe. Heißt ja auch nicht Star Trek hier The Orville, sondern heißt nur The Orville. Aber ansonsten so vom Aufbau, und das ist mir nach 2 Folgen oder 3 Folgen von Star Trek Discovery auch aufgefallen, da passiert ja de facto auch nicht wirklich viel. Also wenn man sich diese Serie unter diesem Aspekt anschaut, was passiert da tatsächlich, dann gibt es halt diese Transitions, also diese Übergänge von einer Handlung zur nächsten, die dann mit Effekthascherei aufgebauscht wird. Was ich wiederum bei The Orville besser fand, da fand ich zum Beispiel auch den Soundtrack dahinter, der hat so was großes Orchester, was gespielt wird, und dann, wie gesagt, so ein paar Computer-CGI-Effekte, tralala, die fliegen rum, und dann fliegt das Raumschiff raus aus diesem Doktor, und man sieht die von oben, von unten, von der Seite, und nachher fliegt der auch um diese Angreifer, was war das, Klingon, nicht Klingon, Kryo, ach, keine Ahnung, jedenfalls in der ersten Pilote, so drumherum, und das ist alles irgendwie, ja, das ist nicht langweilig, und gerade weil man halt doch hier und da lachen muss und es irgendwie amüsant findet, fand ich es letztlich leichter zu schauen und nicht so, deswegen ist die Star Trek Discovery für mich nicht schlecht, aber es hat halt irgendwie ein leichteres Flair und deswegen leichter bekömmlich und irgendwie sehr angenehm. Ich habe nur, muss ich auch dazugeben, nur eine Folge bisher gesehen, ich weiß nicht, wie es weitergeht, vielleicht nutzt sich das dann auch ein wenig ab, aber wenn sie, sagen wir mal so, wie es bei Star Trek so üblich ist, also dieses klassische Strickmuster haben, wie jetzt hier auch war, ne? Sie haben ja eine Versorgungsmission oder eine Rettungsmission in der ersten Folge und gehen dorthin und dann kommen halt die Bösen und dann müssen sie halt sich dagegen wehren, und das hat halt super geklappt, und auch die Auflösung nachher fand ich super, wie man quasi den Gegner ausgeschaltet hat, ohne da was zu verraten, fand ich einfach gelungen, oder auch dann ich sag mal, Verteidigungsoffizier, der dann irgendwann so eine Wand einrennen muss, weil sie von irgendeinem außerirdischen Planeten kommt, der es ihr ermöglicht, dann etwas stärker zu sein unter den erdähnlichen Bedingungen, weil die Schwerkraft nicht so groß ist, oder auch der Bordoffizier für, weiß toll, wer was, der so ein bisschen wurfmäßig aussieht, und wo dann Seth MacFarlane, also Ed Mercer als Captain, da so einen Witz macht, ja, bei euch gibt es ja keine Frauen und sowas, da gibt es wenigstens keinen Streit darum, wer die Klobrille runtermacht, oder dass die Klobrille runtermacht, und der meint so ganz trocken so, naja, wir gehen eh nur einmal im Jahr auf Toilette und pinkeln da irgendwie, und das ist halt sicherlich ein bisschen cheesy Humor, aber trotzdem sehr, sehr sympathisch, und deswegen werde ich da sicherlich weiter gucken. Wie gesagt, bei 10 Episoden, da kann man da auch nicht so viel verkehrt machen, und in einem Cast, der da wirklich gelungen ist, und auch die Auflösung, und was man natürlich auch erwähnen muss, wer da mitspielt, wer quasi die Rolle des Captain verteilt hat, ist Victor Garber, den der ein oder andere von Alias noch kennt, also der spielt da mal eine Rolle mit, das ist schön, den nochmal wiederzusehen, muss man kennen, muss man wissen, muss man mögen, aber egal, wird da nochmal ganz kurz aufgeklärt, und auch dann das Drumherum mit seiner Ex-Frau da, ist klischee-mäßig, man weiß eigentlich von Anfang an, es muss eine Rolle haben, warum er quasi seine Frau da in Flagranti erwischt hat und es keine Rolle mehr spielt. Und man kann sich als dieser erste Offizier Posten noch frei ist, man wusste, ich wusste zumindest, okay, der wird jetzt früher oder später wahrscheinlich durch seine Frau besetzt, musste kommen, aber selbst da gibt es noch so einen kleinen Twist, der mir sehr gut gefallen hat. Von den CGI-Effekten, wie gesagt, natürlich Abstriche zu Star Trek Discovery, keine Frage, aber trotzdem auch nicht schlecht, und wenn man so mal die ganz alten Klassiker Star Trek Geschichten so im Hinterkopf behält, oder vielleicht auch die neueren Anführungszeichen mit Star Trek Raumschiff Voyager und sowas, gibt es eigentlich nichts, was da irgendwie dagegen abstinken müsste oder sowas, also das hat mir sehr gut gefallen. Oder Alex, hast du das Gefühl gehabt, dass es irgendwie schlechter im Sinne von den Sachen produziert worden ist?
Ja, ich fand es alles schon sehr künstlich. Also ich bin der Meinung, man sieht schon, dass bei Star Trek mehr Geld reinfließt in den Effekten. Ich weiß auch nicht, irgendwie realistischer ist das Bild gesagt, aber ich finde Star Trek dann irgendwie doch detailreicher als die Nummer. Aber
ist die blöde Frage, wie hieß eigentlich diese Staffel mit Jean-Luc Picard? Die hieß doch nicht Raumschiff Voyager, oder hieß irgendwie anders?
Raumschiff Enterprise. Das nächste Jahrhundert. Ach, Voyager war das Ding mit, wo die ganz weit weg, ja, mit Captain Seymour, wo die ganz weit weg geklubst werden und dann zurückfliegen müssen irgendwie, keine Ahnung. War aber auch sehr, sehr schön.
So oder so, also wie gesagt, also wer Fan ist, und wir hatten beim letzten Mal ja, du hast ja quasi einfach die These in den Raum gestellt, dass Frauen das nicht gucken. Wir haben übrigens einen Kommentar bekommen, dass tatsächlich doch Frauen auch Star Trek gucken, logischerweise. Okay. Wenn man sich so auch diese Conventions anguckt, da gibt es wahrscheinlich sicherlich ein paar mehr Jungs, aber im Großen und Ganzen wahrscheinlich ist es vielleicht doch so 50-50 oder 60-40, doch genügend Frauen, die das gucken. Annemarie, bist du eigentlich ein Freund von so Star Trek-Geschichten an sich oder ist das eher nicht so dein Ding?
Freundin,
naja, Freund, Freundin.
Nee, gar nicht, aber auch einfach nur der ganzen Sache geschuldet, weil das nie früher in meinem, also war nie auf meinem Radar, ich glaube, also ganz, ganz früher, 90er so, ist das auf Sat.1.
Ja, Sat.1.
So, ne? Und das war nie, ich habe es immer nur bis RTL und ProSieben geschafft, irgendwie lief das wahrscheinlich gegen irgendwelche anderen Sachen, die ich gesehen habe oder wo ich anderweitig unterwegs war, deshalb hatte ich da nie Berührungspunkte, bis irgendwann dann Ende der 2000er dann die neuen Serien oder keine Ahnung, also ich habe das nie auf dem Radarschirm, es war jetzt nicht so, dass ich bewusst gesagt habe, ich gucke das nicht, sondern ich hatte es einfach, ja, nie in meinem Freundeskreis, sowohl Jungs als auch Mädchen, bewusst hat das nie jemand gesehen und deshalb, ja, hat sich nie eingeschaltet und deshalb war jetzt auch die neue Netflix-Serie. Das sind jetzt einfach andere Sachen, die auf die ich mich noch mehr freut, die doch noch nachzubinschen, als dass ich da jetzt reingucken würde. Aber ich habe tatsächlich schon von einigen gehört, dass man da gut reingucken kann, auch wenn man sonst die alten Serien nie verfolgt hat. Und jetzt aber Julie Orwell. Also Seth MacFarlane, einfach nicht mein Humor, Ted Family Guy, alles nicht so meins. Ich finde das überhaupt nicht lustig. Ich finde ihn echt unangenehm und deshalb.
Du findest ihn unangenehm als Schauspieler oder als Mensch? Oder
alles,
beides?
Also auch als Moderator, der hat doch auch, weiß nicht, hat er mal die Oscars gemacht oder Globes, irgendwo hat er mal moderiert. Das ist halt überhaupt nicht mal, also für mich ist er so ein bisschen wie Mario Barth und deshalb.
Ach, so schlimm würde ich nicht. Also empfinde ich ihn nicht.
Million Dies, Way to Die in the West war doch auch von ihm, oder? Also habe ich auch nicht, natürlich habe ich nicht den Film gesehen, sondern nur die Trailer, aber die fand ich auch echt unwitzig. Von daher. Bin ich da jetzt nicht böse, dass ich keine Zeit hatte, die Serie zu gucken und werde es auch nicht nachholen.
Na gut, die Orwell dann doch vielleicht für den geneigten Zuschauer. Alex, bist du bei eigentlich der neuen Star Trek-Verfilmung, die bei Netflix läuft, noch dran?
Das gucke ich, ja, das gefällt mir sehr gut. Ja.
Okay, also dann im direkten Vergleich dann für dich dann doch das Thema Star Trek Discovery eher das vorzuziehen und das etwas cheesy. Also wie gesagt, mir gefällt dieses cheesy mit dieses Flair der 80er, 90er, keine Ahnung, dann doch wesentlich besser momentan. Aber wie gesagt, ich werde mal in eine zweite Folge reinschauen und dann mal gucken, wie die Orwell sich so vielleicht so an der Staffel orientiert. Dann kommen wir zu einer Sache und da bin ich ein wenig Asche auf mein Haupt, obwohl ich ein großer Fan von Will and Grace bin.
Nein!
Was? Nein, habe ich bis jetzt ja nur geschafft, den Piloten zu sehen und irgendwie bin ich da hängen geblieben. Ich weiß nicht warum. Wobei, ich glaube, es soll sogar, also nicht eine zweite Staffel geben, sondern eine 10. Staffel. Wir sind ja mit der 9. Staffel. Du bist up to date, Annemarie, oder?
Du hast gesagt, worum geht's?
Will and Grace, doch, gleich am Anfang.
Achso, der war schon in Rage. ja, ich bin aktuell, ja, Will and Grace ist ja im September, glaube ich, bei NBC mit der 9. Staffel zurückgekehrt. Wir haben jetzt ein bisschen auch Winterpause und es soll auch eine 10. Staffel geben. Und wie jetzt? Du hast nur die erste Folge geguckt, oder?
Ich habe nur den Piloten geguckt und da war ich dann anschließend im Urlaub oder davor. Pilot
ist ja eigentlich.
Ja. Die Fortsetzung, ich fand die eigentlich auch super, war es nicht gleich so Schenkelklopfermäßig, lustig, hat halt, und das merkt man vielleicht, ist auch nicht mehr, also gefühlt nach dem Piloten, mehr habe ich noch nicht gesehen, eher schon am Zeitgeist orientiert und etwas sozialkritischer vielleicht, als es früher war. Also man geht schon mehr so auf aktuell politische Ereignisse ein und
ja, total faszinierend. Ich weiß nicht, wie weit die im Voraus reden, gefühlt 3 Tage vor Ausstrahlung, da waren immer Anspielungen und Witze und unterschwellige Kommentare zu, ja, wie du schon sagst, ein Zeitgeist, die gefühlt erst vor 4 Tagen an die Öffentlichkeit gekommen sind. Also finde ich sehr spannend und ist ja auch, ich glaube, recorded in front of a live studio audience, oder?
Ja, ja, also zumindest wirkt es immer so. Ich weiß gar nicht, die sagen das nicht, was dafür sprechen wird, dass es nicht so ist. Doch, sagen die das? Bin ich mir nicht ganz sicher.
Aber ich habe in Vorbereitung, bevor die erste Folge der 9. Staffel jetzt nach wie vielen Jahren, nach 10 Jahren oder so lief, nochmal eigentliche Serienfinale.
Mehr als 10 Jahre. 2006 und 2017, also 11 Jahre, naja.
Nee, 2006. Hä?
2006 war die letzte und wir haben jetzt das Jahr 2017, sind nach Adam Riese.
Ja, ja, nee, klar, ich bin gerade in der IMDb, hier steht das für 2009. Egal, jedenfalls habe ich mir nochmal das Finale angeguckt. Oh, das war ja echt nicht gut. Das war ja echt nicht gut.
War das, wurde so in die Zukunft sehen und so alt wurden irgendwie, ja, oder dann geheiratet hat so oder irgend sowas?
Auch die haben dann beide Kinder und haben sich erst ewig gestritten und dann doch wieder versöhnt und dann ganz weit in der Zukunft treffen deren Kids im College aufeinander und dann versöhnen sie sich wieder, William Grace da im Dormroom von ihren Kids und ach, das war ja überhaupt nicht gut. Hat sich echt erschreckt. Ja, und jetzt geht echt, also die, jetzt sind wir vielleicht für die Hörer, also William Grace war jetzt 10 Jahre, eigentlich war die Serie abgeschlossen, aber jetzt hatten alle gesagt, okay, wir wollen es nochmal wissen, unter welchen Umständen auch immer, man weiß ja da nie, also eigentlich Deborah Messing und Greg McCormick, oder wie heißt das?
Ja, gute Frage.
Also die waren ja beide, die hatten ja immer Shows. Die also sind man
gut
weiß
im Geschäft, ja, ja. Eric McCormick, ja, also so rum. Und John Hayes, genau. Vor allen Dingen. Und Meg and Molly.
Ja, ja, eigentlich also alle vier hat man immer einigermaßen regelmäßig irgendwie im Fernsehen gesehen. Also ich glaube da ja, ne, mein gutes Herz denkt da ja echt, die mochten sich alle so sehr, auch Cast und Crew und hinter der Kamera, dass sie gesagt haben, ja komm, Revivals sind jetzt so in, jetzt im Januar kommt erst wieder neue Folgen. Akte X, letztes Jahr hatten wir Gilmore Girls, alles läuft. Machen wir doch einfach auch nochmal was. Hat uns Spaß gebracht, wir kriegen Kohle dafür. Ja, also so ist davon meine Vorstellung, wie das gelaufen ist.
Da würde ich ganz kurz anbringen. Da würde ich gerne mal wissen, die hatten ja im Zuge des Wahlkampfes um den nächsten US-Präsidenten ja auch so ein Mini-Episödchen schon gemacht zum aktuellen Statement und warum man Trump nicht wählen sollte, was ja super geklappt hat. Da würde ich gerne wissen, ob da schon bekannt war, dass die das weitermachen oder ob da dieser, ich sage mal, nicht Werbespot, aber dieser Beitrag von im Rahmen des Ensembles Will & Grace dazu geführt hat, wir haben doch so viel Spaß noch miteinander, wir machen eine neue Staffel. Das wäre für mich mal interessant. Aber
da müsste man jetzt mal die News chronologisch nachverfolgen, wann die Info kam, dass sie es machen. Denn dieser Spot war ja vor der Wahl, also über ein Jahr her.
Ja, ja,
müsste deswegen man jetzt mal recherchieren. Das kann ich ja gern machen, wenn du nahe die dritte Serie vorstellst. Kann ich mal gucken, wann das announced wurde. Ja, aber jedenfalls Will & Grace jetzt nach über 10 Jahren wieder im Fernsehen und gefühlt hat sich nichts verändert. Also wie du schon sagst, na klar, Zeitgeist, aber ich kann nicht mehr wirklich fassen, wie das vor 10, 15 Jahren in der Serie war. Also vielleicht waren die da auch schon so aktuell, aber wir hatten es nur nicht auf den Schirm, weil damals habe ich das noch auf Pro7 geguckt mit, weiß nicht, 3 Jahren Verspätung.
Na gut, ja, ich habe es auch dann auf DVD, glaube ich, irgendwann nachgeguckt, komplett, einfach auf Englisch, also weil es irgendwie schöner war, die im Original zu sehen. Kann gut sein, dass der Zeitgeist, erstens waren wir noch viel jünger, Anne-Marie, das war ja schön. Ne?
Das außerdem, ja.
Und dann hat man vielleicht da gar nicht so diesen aktuell politischen Bezug gehabt zu den einzelnen Geschehnissen.
Und da war ja auch noch nicht so viel los, also allein, also 24 Stunden, wenn du da mal einmal aus deinem Erdloch nicht rauskommst, verpasst du ja gefühlt 10.000 Sachen, was politisch, gesellschaftlich passiert. Von daher, damals war ja noch nicht viel los. Da war es ja, wenn man da einmal im Monat einen Skandal hatte, war das ja schön. Ja, aber wir sind bei Will & Grace und jedenfalls nach 10 Jahren endlich wieder da und gefühlt für mich hat sich nicht wirklich was geändert. Die Rollen sind immer noch so, wie gesagt, die ignorieren das Serienfinale von 2006 komplett, was ich ja irgendwie konsequent finde und ich meine, im Serienuniversum können sie eh machen, was sie wollen. Und ja, aber die Rollen sind immer noch genauso, was natürlich auch wieder ein bisschen negativ ist, weil ja eigentlich sie dann doch am Ende Menschen darstellen, die sich entwickeln und gerade Will und Grace sind immer noch so teilweise egoman und so voneinander abhängig, aber auch werden so schnell aggressiv und ja, da hat sich ja gefühlt nichts geändert.
Die ziehen ja doch, die ziehen ja eigentlich wieder zusammen und ich finde ja, als Megan, wie heißt sie dort in der Serie? Schnuckspecht, wie heißt sie denn nochmal? Ihre Chefsekretärin, Karen. Die Karen, genau, die sie dann quasi so aufwecken müssen, weil sie so geträumt hat, ihr Mann ist gestorben und tralala oder ist er gestorben und sowas. Also die haben da schon eine kleine Referenz dazu, oder nicht?
Ja, na klar, die machen sich ja darüber lustig und das ist ja, also da viel gefühlt ist da ja auch die dritte Wand zum Zuschauer durchbrechen. Also da, die nehmen sich ja nicht wirklich ernst. Also du siehst ja durchaus, sehen die mega so pseudo-ernst sind oder ja schon ein etwas Albernes darstellen, dass da manchmal, wenn die Kamera so halb abschwenkt, siehst du ja manchmal schon, wie die Darsteller schon anfangen zu lachen irgendwie. Also das ist ja jetzt nicht super, super professionell und wir machen da kein großes Drama, sondern das ist einfach eine schöne Comedy und die unterhalten soll. Und das schaffen sie. Also ich gucke jetzt gern, wie gesagt, wir liegen jetzt 5-6 Folgen, jetzt machen sie wie alle sehen, kurze Thanksgiving-Weihnachtspause. Eben dieses Flotte, diese Jokes, dieses Ping-Pong, was eben sehr gut funktioniert, vor allem zwischen den vier Hauptdarstellern. Wir haben jetzt allein in den ersten Folgen schon viele, viele alte Rollen und Darsteller, die für kurze Auftritte zurückgekommen sind. Das ist schon schön. Und wenn man, also ich bekomme da auch wieder dieses 90er, 2000er Sitcom-Flair, was ja eigentlich schon längst verflogen ist. Ja, mal gucken. Also jetzt, wie viele Staffeln die dann jetzt noch machen. Also vielleicht läuft das jetzt wieder 6-7 Jahre. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass das dann funktioniert. Aber jetzt bin ich erstmal froh, dass Will & Grace wieder da ist.
Ich sammle noch ein bisschen, guck das dann. Ja, natürlich gucke ich weiter. Das ist gar keine Frage. Ich bin totaler Fan. Ja, ja, aber manchmal braucht man so ein bisschen mehr so am Stück, deswegen ist das bei dem noch ganz gut. Ich habe nebenbei auch ein parallel mal geschaut. Es ist tatsächlich so, dass es dieses 10-minütige Special zum Thema Wahlen 2016 quasi gemacht wurde. Und dann geht die Legende so, dass man dann seitens von NBC halt geschaut hat, ob man diesen Cast nochmal zusammenfügen kann. Und im Nachgang quasi beschlossen worden ist, eben diese erst, glaube ich, 9 Episoden und dann nochmal, was ist jetzt, 16 oder sowas, am Stück in der ersten Staffel zu machen. Und wie gesagt, jetzt die zweite Staffel rausgebracht hat. Und du hast recht, ich glaube, diese Serie lebt jetzt nicht unbedingt davon, dass man eben dieses Setting nochmal neu macht, nochmal reloadet sozusagen, sondern dass die Schauspieler wahrscheinlich untereinander so gut miteinander können und das, was du gesagt hast, dass die dann halt manchmal schon sich wegdrehen und schmunzeln und lachen, während sie ihre eigenen Sketches da rüberbringen. Das war ja damals schon in den ersten Staffeln oder überhaupt in den ersten 8 Staffeln immer so, dass die gemerkt hast, manchmal konnten die nicht an sich halten, haben halt gelacht oder haben halt irgendwie das irgendwie rübergebracht und das treffen die halt immer noch und das macht halt so viel Spaß und deswegen guckt man das, glaube ich, auch immer noch gerne und man hofft es nur, dass es am Ende nicht so, wie gesagt, wie das unsägliche Ende des Finales Will & Grace abläuft, dass man dann irgendwie rechtzeitig die Reißleine zieht und sagt, Schluss, aus, Ende, braucht man auch nicht mehr. Ja, nee, ich gucke auf alle Fälle weiter demnächst. Dann habe ich sehr noch schön. Eine ich
werde,
kleine...
Ich werde ja? dich abfragen.
Ja, naja, nur nicht nächstes Mal gleich.
Dann aber passend dazu, wenn wir gerade, ja.
Dann mach du.
Nee, ich wollte nur sagen, wenn wir gerade bei Sitcoms aus den 90ern sind, die zurückkommen, Anfang nächsten Jahres wird uns ja Roseanne auch wieder erfreuen. Und hier wird auch der Fall sein, dass sie das eigentliche Serienfinale komplett ignorieren. Wollte ich nur schon mal anschließen, nicht, dass dann jemand überrascht sein wird. Weil ja eigentlich, wir kennen ja alle Roseanne, am Ende die Auflösung, dass ihr Ehemann Dan eigentlich schon gestorben war, einige Folgen oder eine Staffel vor dem Ende. Und das wird alles ausgelöscht. Wir können es ja. Und Dan wird wieder mit dabei sein. Die ganze Familie wird dabei sein. Beggy und Darlene werden schon Kids, beziehungsweise hatten ja schon kleine Kinder. Und ja, da freue ich mich auch sehr drauf.
Auf jeden Fall. Worauf ich mich freue, weil wir beim aktuellen bei Freuen sind, da wart ihr nicht dabei. Ich hatte mit Erik die australische Serie Glitch besprochen. Und da kommt jetzt auf Netflix demnächst, glaube ab 2. November oder 28. November. Nee, 28. November. 2. November ist schon vorbei, kommt ja nicht. Die zweite Staffel. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Da gucken. Es war für mich auch so eine Miniserie, so ein bisschen Mystery, so ein bisschen Revival-mäßig auf Australisch. Wie das weitergehen wird, da war der Cast auch sehr sympathisch. Da werde ich unbedingt mal reingucken. Wollte ich nur noch mal gesagt haben, für diejenigen da draußen, die das vielleicht auch gerne gesehen haben. Dann, du hast Mindy Project durchgeguckt oder was gibt es da für News noch, Annemarie?
Genau, Mindy Project ist, das wäre dann auch das Letzte. Alex kann schon langsam wieder aufhören zu muten. Mindy Project ist jetzt nach 6 Staffeln zu Ende gegangen mit Mindy Kaling in der Hauptrolle als Serienschöpferin und als Mastermind hinter dem Ganzen. Ich mochte die Serie ja von Anfang an, ging um eine Romantik verdrossene Anfang der 30er in New York, die sehr erfolgreich als Gynäkologin arbeitet, aber auf der Suche nach Mr. Right ist und diesen Fan von Romcoms ist und da auch immer ihre Traumvorstellung hat. Und wir begleiten sie 6 Staffeln lang eben auf dieser Suche nach sich selbst, nach Sinn, was den Job betrifft, aber eben auch nach der großen Liebe, fallen mit ihr immer wieder auf die Füße. Sie wird in der Zwischenzeit, kommt sie der großen Liebe ganz nah, die Liebe endet, neue Liebe, heiratet, lässt sich scheiden, bekommt ein Kind. Also es passiert in 6 Jahren tatsächlich sehr viel. Die Serie ist ja auch von NBC, dann ich glaube, die letzten 2 Staffeln zu Hulu gewandert. Ich mochte die Serie immer, auch wenn es teilweise ganz schöne Auf und Ab gab. Manchmal war es echt nicht schön. Manchmal haben wir echt nur die Darsteller mit ihren knackigen Witzen und dem Spaß, den sie augenscheinlich auch hatten bei dem Drehen, so ein bisschen geholfen, weil die Handlung manchmal echt nicht so prall war. Es gab Charakterentwicklung gerade, also wer die Serie gesehen hat, in Bezug auf unseren Hauptdarsteller Danny Castellano, wer sich das ausgedacht hat, nur um die Rolle uns allen madig zu machen. Also es war ganz, ganz schlechte Charakterentwicklung, wo ich echt dachte, wow, das habe ich letztes Mal, ich weiß nicht, bei GZSZ gesehen. Aber am Ende war ich ganz versöhnlich mit der Serie. Finde das Ende für die Serie gut. Für unsere Charaktere nicht, aber zu der Serie passt es. Und falls jemand auch so ein großer Mindy-Fan ist, schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr das Ende fandet, weil das wohl sehr kontrovers aufgenommen wurde. Ja,
also, tut Ann-Marie einen Gefallen und schreibt in die Kommentare, falls ihr die Serie gesehen habt. Dann kommen wir doch direkt zur nächsten und letzten Serie des Podcastes. Und da hatte ich mich ein wenig gewundert, wie Ann-Marie darauf gekommen ist. Wie gesagt, ist an meinem Aufmerksamkeitsradar komplett vorbeigegangen. Habe mich aber gefreut, dass es dann doch Ann-Marie gelungen ist, sie in den Fokus meiner Aufmerksamkeit zu bringen. Die Rede ist von Dee Mayer. Und eine Erklärung für mich ist, wie sie darauf gekommen ist, dass ein Schreiber, also der die Serie erfunden hat, Jeremy Bronson, unter anderem bei The Mindy Project, damit hätten wir quasi diese Lücke perfekt geschlossen, mitgeschrieben. Also der war auch Producer und Drehbuchschreiber für The Mindy Project.
Das hätte ja jetzt noch ein fließender Übergang sein können.
Hätte sein können, wenn ich es nicht gemacht hätte. und Speechless und Late Night mit Jimmy Fallon und sowas. Und darüber denke ich mal, keine Ahnung, ist es zumindest Ann-Marie vielleicht in ihrer Twitter-Timeline da untergekommen. Und am Anfang war ich ein wenig skeptisch, weil ich die Prämisse ist, glaube ich, ganz einfach so. Ein Rapper wird Bürgermeister und da ich es mit Musik oder Hip-Hop-Rapper, keine Ahnung, ihr wisst schon, nicht ganz so habe mit Musik, dachte ich mir, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Comedy, dachte mir, kann so schlecht nicht sein. Ist es auch letztlich nicht. Und in den Hauptrollen spielen relativ sympathische Charaktere mit, wobei die eigentlichen Hauptpersonen, unter anderem unser, heißt der Rapper eigentlich, Courtney Rose? Gespielt von Brandon Michael Hall, mir überhaupt nicht bekannt war. Hingegen seine Mutter, Yvette Nicole Brown, die wir auch von Community kennen, die schon wiederum bekannt war. Und das ist halt so, die Eröffnungsszene ist so, also wir sehen unseren Rapper oder Hip-Hop, wie auch immer dem Ausdruck, in einem Studio, einem vermeintlichen Studio, so gepolstert mit diesen Noppen an den Wänden und nimmt was auf, bis sein Telefon klingelt und man merkt, der ist so typischer Closet, also Schrank, Aufnahmestudio, Szenario und kommt raus und dann zieht er seine Stockinschuhe an und dann kommt die Mama quasi und die kommt gerade von der Arbeit, die ist dann so Postbotin oder für UPS, was ist das bei denen? United Parcel, keine Ahnung, irgendwas, egal. Postbotin. Und beschwert sich so nebenbei, wie er denn auf die Idee kommen konnte, da quasi als Bürgermeister zu kandidieren. Und es stellt sich heraus, dass seine ganze Prämisse, warum er das eigentlich gemacht hat, letztlich nur darauf ausgelegt war, weil er gerne sein Album, sein Hip-Hop-Album da promoten wollte und eigentlich nie damit gerechnet hatte, da irgendwie dass das Rennen um den Bürgermeister zu machen, was natürlich nach hinten losgegangen ist, weil er dann ab einem gewissen Zeitpunkt eben diese, sagen wir mal so, gewisse Straßenschleuer hat, die einfach für ihn in dem Fall so ausgelegt war, dass er sagt, okay, er sieht was passiert ist. Man merkt das schon, in den Piloten ist es so, das erste ist so ein bisschen lustig, dann geht er quasi zu dieser offenen Debatte, wo er dann auch seine stärkste oder Konkurrentin, die mit der in der Schule irgendwie der Parallelklasse war, wo sie gespielt von Lea Michele, die quasi für den gegenüberliegenden den Kandidaten TK Clifton oder Clinton, nee, Clifton, gespielt von Marcel Spears, der Gegenkandidat ist, der ihm dann im Verlauf der weiteren Folge auch das Leben noch schwer macht.
Nee, das ist doch nicht der Gegenkandidat.
Ist das nicht der? Doch, der tritt doch in dem, nee, in dem Rennen. Der tritt doch in dem Rennen auch mit an. Wie heißt denn der andere dann? Der Blonde, der als Gegner für den Kandidaten da.
Ja, das war doch David Bate, also der Schauspieler David Bate.
Ja, kann auch sein. Ja, mit Namen habe ich nicht so.
Hieß Ed Gant.
Ja, Ed, ach ja, Ed Gant, genau, ja. Also wie gesagt, der macht ihm nachher später das Leben noch schwer und es stellt sich heraus, dass, wie gesagt, der Hauptdarsteller Brandon Michael Hall doch einen Nerv trifft und halt die Probleme seiner Community, also der Schwarzen, ist ja auch so klischee-mäßig, dass David Spade, also Ed Gant, natürlich auch den Gegenpart einspielt. Er ist weiß, Ed Gant, Courtney Rose ist dunkelhäutig und er kommt aus diesem, ich sag es mal, Umgebung, aus diesem Ghetto. Man merkt halt, das ist halt einfach eine Community, die auf der einen Seite zusammenhält, aber halt auch nicht so richtig auf die Beine bringt und er bringt die Leute zusammen und versucht jetzt diesem Viertel, dieser Stadt eben, den neuen Anstrich zu bringen, den er sich gerne wünscht und den er da auf die Bühne...
Ja, und er kann halt damit, dass er sagt, ich komme wirklich von hier, ich spreche nicht nur drüber, wie der Gegenkandidat, sondern ich weiß hier, was Phase ist und ich verstehe das und habe nicht nur lose Phrasen.
Genau, und das finde ich halt so sympathisch und mich hatte die Serie auch gleich nach der ersten Folge und ich habe dann, glaube ich, drei Folgen am Stück gesehen und das Interessante, was ich finde, und deswegen ist es manchmal auch wirklich so, dass wenn man so ein Klischee hat von einem, sagen wir mal, einem stereotypen Bild einer Serie, das man so vorgesetzt bekommt, wie gesagt, Rapper oder Hip-Hopper wird Bürgermeister, klingt per se so unter dem Strich halt nicht so spannend und packend, aber man fängt halt in dieser Serie an, wirklich zum einen auch sich darüber aufzuregen, ja, wie kann denn so ein Hip-Hopper, der politisch überhaupt nicht aktiv war, plötzlich Bürgermeister werden, um das quasi als direkte Anspielung zu Donald Trump zu nehmen und zeigt dann aber auch intern so die politischen Abläufe, nicht, dass jetzt der Donald Trump gefühlt so besonders aktiv ist und da besonders viel bewegen will, aber man merkt halt, Courtney Rose, also der Hip-Hopper ist bemüht, er möchte ein Musikprogramm auf die Beine stellen für die Nachhilfe, also für die Schule. Das wird dann von Ed Gant, der eigentlich nur Bürgermeister werden will und quasi alles torpediert, quasi niedergemacht. Und er kriegt dann Unterstützung eben von, was hast du gesagt, Lea Michele oder wie hießen? Also Valentin, der ehemaligen PR-Beauftragten von Ed Gant, Unterstützung. Und sie versuchen, das System quasi so ein bisschen auszuloten. Und die Mutter, gespielt von Yvette Nicole Brown, macht das gleiche. Also sie bringt dann quasi sein Umfeld, was so entouragemäßig am Anfang war, so ein bisschen auf Linie, zeigt ihm quasi, was so in diesem Viertel passiert und sie schaffen es halt, dass der Park wieder ordnungsgemäß in Schuss gebracht wird, dass so ein Musikprogramm aufgestellt wird und verschiedene andere Dinge, die dem Hip-Hopper einfach so am Herzen liegen und man merkt halt, dass gleichzeitig, während das Ganze auch so ein bisschen humoristisch angehaucht ist, auch das System, naja, so ein Spiegel, dem System so ein Spiegel vorgehalten wird und man wirklich dann auch merkt, wie es politisch dort läuft. Also das, alles, was dort quasi so an Kniffen, in Anführungszeichen, gezeigt wird, ist auch das, was tatsächlich, also wie das dort so abläuft. Und das macht die Serie dann eben nicht nur zur platten Comedy eben, sondern auch so ein bisschen zeigt, also dem Zeitgeist. Und für mich war es am ehesten dann noch vergleichbar mit dieser Carmichael-Show, wobei die Carmichael-Show vielleicht noch ein ganz anderes Niveau hat, weil das dann einzelne Themen viel reflektierter herausgegriffen hat. Hier ist es eher so eine politische Comedy, die bestimmte Aspekte des politischen Systems aufgreift und zeigt, wie manipulativ das auf der einen Seite ist und wie schwer man es unter Umständen hat, selbst wenn man da was Positives erreichen will. Aber unterm Strich sehr, sehr zu empfehlen. Lasst euch vielleicht von dem ersten Gedanken, den man da so bekommt, wenn man sich da diesen Piloten anschaut oder von der Synopse quasi da, wenn man die durchliest, nicht abschrecken. Da ist tatsächlich dann doch mehr Tiefgang drin, als es auf den ersten Blick den Anschein hat. Annemarie, wie viele Folgen hast du gesehen? Du hast da auch mehr als eine gesehen, oder?
Ja, ich habe zwei gesehen.
Und, kannst du das bestätigen oder gefällt es dir doch nicht so wie mir?
Also ich kann es schon bestätigen. Echt eine schöne, unterhaltsame und irgendwie, also Comedy, mit der man irgendwie auch mit einem positiven Gefühl rausgeht. Also die echt gut unterhält und die Spaß macht, aber für mich eben nur so, naja, bis zu einem gewissen Teil. Also das, da gibt es für mich einfach bessere, die mir mehr Spaß machen dann tatsächlich. Aber ich finde sie echt gut und würde sie auch am ehesten mit Carmichael Show vergleichen. Also wer das mochte, kann hier auf jeden Fall mal reinschauen und da vielleicht einen würdigen oder zumindest einen Nachfolger finden, weil hier die die Witze eben auch ja einen Inhalt haben und nicht zu platt sind, wie bei manch anderen Comedies, weiß ich nicht, so Big Bang Theory oder Two and a Half Men, wo man eigentlich schon gefühlt 10 Minuten vorher weiß, wie der Gag jetzt enden wird oder was die Punchline da ist. Also hier ist das noch ein bisschen anders. Und ja, man hat so mit den individuellen Figuren, also jetzt hier wie seine Wahlkampfberaterin oder dann Chief of Staff oder was sie dann eben ist, also Lea Michele, die gibt ihm immer gut Kontra und aber die ergänzen sich eben auch super. Oder Yvette Nicole Brown, die eben seine Mutter spielt, ist auf der einen Seite so ein bisschen ernst, also wenn er dann eben gewinnt und dann so denkt, ja scheiße, das war ja auch jetzt eigentlich nur um mein Album zu promoten und ich will das ja jetzt nicht, und sie ihm dann aber ins Gewissen redet und sagt, ja komm, die Leute erwarten jetzt, sie haben für dich wirklich aktiv abgestimmt und wollen jetzt ja im Stil von Obama Change und sowas, aber sie macht halt auch, sie ist für gute so spontane Gags dann immer da, so gefühlt aus dem Hinteren dann so ein kühler Kommentar, was ich ganz unterhaltsam finde. Und dann eben seine zwei Kumpel, die halt noch im Moment nach den ersten Verfolgen mehr so Sidekick sind, und er ist halt auch so ein bisschen ambivalent, also er halt als Rapper eben der so Selbstdarsteller und auch so ein bisschen arrogant und will seine eigenen Ziele verfolgen, klar, er will berühmt werden, aber er ist eben auch, er ist halt auch ein Guter, ne, also natürlich will er was für seinen Bezirk, für seine Stadt etwas tun und will alle unterstützen und will jetzt natürlich seinen Verpflichtungen nachkommen, aber wenn sich die Möglichkeit ergibt, dass sich auch für seine Karriere was tut, ist er eben noch so, zumindest am Anfang, jetzt hin und her gerissen. Und da wird jetzt wahrscheinlich auch die Serie so ein bisschen drauf aufbauen, dass erstmal seine Pflichten, dass er sich seiner Pflichten bewusst wird. Ja, also ist ein ganz sympathischer Cast, gutes Setting. Ich glaube schon, dass das echt gut unterhält. Und ich wusste wirklich von Anfang an, dass diese Idee gefallen wird. Nee, also gute Chemie zwischen den Leuten und ja, unterhaltsam, aber eben für mich nur ja bedingt. Ist halt nicht so auf Dauer, nicht meins. Aber schlecht damit auf keinen Fall.
Alex, wie sieht es bei dir aus? Ist das was für dich, was dich anspricht? Hat ja doch, wie gesagt, politische Bezüge insofern.
Ja, ich habe jetzt nochmal vielleicht zugehört und also ich weiß nicht, vielleicht findet man in der ersten Folge noch nicht einen tieferen Sinn, aber ich fand das Ding eigentlich relativ flach und ziemlich irgendwie nichts sagen, weil, keine Ahnung, irgendwie so ein Rapper, der dann da eine CD promoten will und dann dadurch irgendwie durch Zufall Bürgermeister wird, finde ich per se schon mal ein bisschen abwegig. Und dann, vielleicht muss man da mal mehr gucken, aber also ich finde jetzt die Sinnhaftigkeit oder den tieferen Sinn der Serie erkenne ich jetzt nicht, und ich finde, also wenn man das jetzt als reine Comedy sieht, mit Sicherheit lustig und lustiges Kerlchen, aber da, also so viel rein zu interpretieren, wie du jetzt das gemacht hast, da muss ich mal intervenieren sagen. Also das habe ich nicht alles gesehen. Vielleicht kommt das dann im späteren Zeitpunkt noch, aber
ich habe ja drei Folgen gesehen, aber du musst ja auch sehen, dass das ja auch nicht so weit hergegriffen ist, dieses Setting allgemein. Ne? Nimm Ronald Reagan als Schauspieler, der Präsident geworden ist. Aber nimm jetzt Trump, der hat auch keinen politischen Hintergrund.
Aber trotzdem haben die ja gewollt. Die wollten ja dann die Positionen haben und er wollte sie eigentlich gar nicht. Er wollte einfach nur seine CD da bekannt machen und reich werden und ein guter Sänger oder ein Hip-Hopper werden. Also das ist ja doch noch ein bisschen was anderes.
Ja, aber er nimmt sich dann, das ist halt das, du hast halt diese Konstellation, Mutti sagt dann, ne, du hast dich dafür beworben, jetzt steh dazu und er macht was draus.
Das, also ich fand es alles in allem ein bisschen albern, auch so das Setting, dass er dann noch zu Hause wohnt und dann wird er da irgendwie Bürgermeister und dann steht er da im Park und pflanzt da irgendwelche grünen Bäumchen und dann ist er da der gute Mensch und alles ist cool. Ja, fand ich alles ein bisschen sehr schön gemalt und weiß ich. Also mich hat es auch nicht angesprochen. Ich fand es aber ein bisschen albern und ein bisschen komisch. Nichtsdestotrotz, ist okay. Könnt ihr gucken, hab nichts dagegen.
Darf ich weiter gucken, Alex?
Ja, darfst du gucken, ist okay für mich. Aber ich sag mal jetzt so als Konterpart, also wirklich einen tiefen Sinn ist da keiner drin. Es ist eine Story und die ist ein bisschen abwegig und fertig. Aber ist okay, muss ich ja selber aus dem Bild machen und ist in Ordnung. Von daher, mir gab es auch noch so eine mittelmäßige 5, aber von allen drei Serien heute definitiv die schlechteste. Von daher, Ja, so unterscheiden sich manchmal die Geschmäcker.
Ich sag, man muss da auch über den Tellerrand hinausschauen. Schaut es euch an. Ich denke, man kann da viel lernen und es ist alles schon am Puls der Zeit und insofern nicht ganz so platt und gibt es genügend andere Comedies, die einfach nur lustig sein wollen. Ich glaube, hier lernt man auch noch ein wenig was. Insofern passt das schon. So, The Mayor bzw. The Orville und Smilf, eine Drama-Comedy, eine Comedy, richtig Comedy und jetzt am Ende so politisch angehauchte Comedy, würde ich jetzt mal nennen. Drei Serien, die alle per se nicht schlecht sind, wo man sich etwas rausziehen kann. Macht euch vielleicht selbst ein Bild oder beziehungsweise seid schon mal angetan von dem, wie wir sie besprochen haben. Insofern soll es das gewesen sein, außer Anne-Marie hat noch irgendwas als Rausschmeißer.
Nope.
Dann sind wir durch und sagen nur noch, dass wir beim nächsten Mal natürlich auch wieder das volle Programm haben. Wir haben ja schon eine Serie angekündigt, den Rest lasst euch mal überraschen. Es ist jedenfalls bestimmt auch was für jeden dabei. Insofern vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
www.fortsetzungfolgt.net